Ja, Johannes 20 ab Vers 19. Vers 19. Ja, bis Vers 31 möchte ich vorlesen. Ich lese nach der Elberfelder vor, nach der Elberfelder Übersetzung. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht seine Hände und die Nähmäle sehe und lege meine Finger in die Nagelmäle male und lege meine Hand in seine Seite, kann ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren, die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du? Darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Ich möchte kurz stellvertretend beten. Lieber Herr, du siehst all meine Schwächen, all meine Gedanken, die häufig ausufern, die mich mit weltlichen Dingen beschäftigen. Wir haben aber in deinem Wort gelesen und hier ist eine wichtige Lehre, wie grundsätzlich, wenn du sprichst, Herr. Doch möchten wir dich bitten, dass du uns heute dieses Wort verständlich machst, dass du uns Glauben schenkst, wie er dir gefällt, Herr. Und dass wir auch zur Seligkeit kommen, dass wir Freude haben, dass wir wirklich wahren Wert in unserem Leben haben. Bitte gib uns mach uns verständig wirklich für dein Wort und auch für unsere Geschwister. Und schenke uns diese Stelle so zu erkennen, wie du sie gegeben hast. Amen.
Amen.
Johannes, der dieses Evangelium schrieb, listet diesen Abschnitt über Thomas sicherlich aus einem ganz bestimmten Grund genau hier ein. Und ich habe deswegen auch diese letzten 2 Verse des Kapitels mitgenommen, obwohl sie manche Übersetzer oder man mit einer anderen Überschrift schon einteilen. Es geht ihm darum, seinen Lesern aufzuzeigen, dass Jesus eigentlich, also wer erstmal Jesus eigentlich ist und welche Konsequenz für uns oder für unseren Glauben daraus folgt. Thomas ist, hier ist ein Beispiel gegeben. Ja, also noch, sagt, noch viele weitere Dinge hat Jesus getan, wie auch hier erschien. Und so ist Thomas hier als ein Beispiel kurz davor genannt. Er ist ein Jünger, der zunächst nicht dabei war, als Jesus auferstand. Der zunächst nicht dabei war, als Jesus seinen Jüngern sich das erste Mal zeigte, oder zumindest diesen Kreis der Jünger. Und insofern ist er in gewisser Weise uns ähnlich. In diesem Abschnitt wirft Johannes einige Fragen, oder auch Jesus, den er hier zitiert oder versucht wiederzugeben. Er wirft einige Fragen auf und gleichzeitig gibt er uns dafür auch Antworten. Ich denke, eine davon ist, inwieweit hängt unser Sehen und der Glaube an Gott zusammen? Oder der Glaube, der wahre Glaube zusammen? Und vielleicht eine andere Frage, wie man die auch so stellen kann, worauf sollte eigentlich unser Glaube basieren? Lass uns diese Stelle, nicht jeden Vers für Vers, also speziell diese Verse, wo es um den Heiligen Geist geht und um die Vergebung, also wem ihr vergebt, die Schuld erlasst, diese Verse überspringen wir. Das ist sicherlich wert, das einzeln auch zu betrachten. Aber lass uns hier einige Verse Schritt für Schritt durchgehen und auch uns anschauen, was dieser Abschnitt uns über das, was es zu Thomas sagt, worin er uns als Beispiel gegeben ist, lehrt. Die Predigt habe ich unter die Überschrift Thomas sei gläubig gestellt, also mit einem Ausrufezeichen am Ende. Und Thomas, vielleicht, wenn ihr das so gemerkt habt, ich spreche natürlich von dem Thomas, der hier beschrieben ist, aber als ein Beispiel könnte auch ein jeder vielleicht von uns in dieser Weise ein Thomas sein. Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, so fängt dieser Vers an. Ersten Tag der Woche, uns als Gläubige, uns als Christen, ist der erste Tag der Woche, der Sonntag, ein wichtiger Tag geworden. Hier sehen wir, dass die Jünger sich verabsprachen, sie versammelten sich. Und in diesem Vers bekommen wir so einen Eindruck, in welchem Zustand sie sich befanden. Nach der Kreuzigung ihres Herrn hatten sie Angst. Sie haben ihre Türen verschlossen. Und das wird sogar gesagt, vor was sie Angst hatten? Vor den Juden. Vielleicht war gegenüber ein frommer Jude, der sich bei den Pharisäern beliebt machen wollte, und er beobachtete die Jünger ganz genau, was sie machten. Ihr wisst, wie Nachbarn manchmal sind, wie manchmal wir auch sind. Und so hatten die Jünger sich versteckt. Sie trauten sich nicht heraus, sie verschlossen die Türen, heißt es da. Und wir sollten nicht denken, dass diese Angst in irgendeiner Weise berechtigt war. Ja, sicher kann man das so argumentieren. Doch wir erfahren einen Vers davor, dass sie bereits von der Auferstehung Jesu gehört hatten. Und es wird deutlich, dass sie eigentlich noch nicht glauben. In der Parallelstelle Markus 16, 14 lesen wir, da fasst Markus zusammen die Erscheinungen Jesu. Und er sagt in diesem 14. Vers, nachher offenbarte er sich den 11 Aposteln selbst. Also zuerst offenbarte er sich hier den 10 und dann den 11. Also er fasst das zusammen und schaut, was er da schreibt. Als sie zu Tisch lagen, also dieser Abend war, also sicherlich haben sie da auch zusammen gegessen. Also zu Tisch lagen. Und dann schaut, was hier steht von Markus. Unterschalt ihren Unglauben und ihre Herzensherzigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Ich würde behaupten, dass Markus die Situation etwas direkter beschreibt. Er will auch vielleicht eine andere Essenz dieser Begegnung betonen. Aber interessant ist, dass er sagt, er tadelte sie, er ermahnte sie, kann man sagen, ne? Wegen ihres Unglaubens. Wenn wir in unsere Passage in Johannes heute reinschauen, würden uns diese Worte wahrscheinlich nicht direkt einfallen, sowas wie Tadel. Aber es bestätigt, also was Markus damit bestätigt, ist, dass diese Angst, die die Jünger hatten, nicht etwas Selbstverständliches war. Nicht etwas Begründetes war. Jesus tadelt ihren Unglauben. Wo Angst herrscht, wenn Jesus kommt, soll jetzt Frieden einkehren. Und so sehen wir vielleicht diesen Tadel, diese Ermahnung, wohin Jesus sie versetzen möchte. Wohin er sie hinbewegt. Sicherlich ist das, was Johannes hier schreibt, auch als eine Art Ermahnung zu verstehen. Sicher ist es, dieser Zustand der Jünger, der voll Angst ist, übrigens auch beim zweiten Erscheinen Jesu, wie wir gelesen haben, auch da verschließen sie wieder die Türen, auch als eine Art Ermahnung zu verstehen. Während sie sich verschließen, sagt Jesus zu ihnen, er sendet sie aus. Ne? Schaut diese Worte an. Er sendet sie aus. Und er spricht ihnen Frieden zu. Habt keine Angst. Doch diese Stelle lässt uns nicht übersehen, wie sanftmütig Jesus sie eigentlich ermahnt. Also nicht negativ, jetzt habt keine Angst, sondern habt Frieden. Friede euch, übersetzt eine Übersetzung oder ja. Jesus nimmt sich dieses Kleinglaubens an, den die Jünger haben. Ich möchte es gleich übertragen. Es gab Zeiten, wo ich dachte, gut, wir Gläubige befinden uns in einer anderen Situation. Und das ist auch so. Wir haben mehr Erkenntnis als diese Jünger hier. Doch ich dachte, dass wir ganz von der Angst befreit werden sollten. Und dass wenn ich Angst habe, dann ist das etwas ganz, ganz Seltenes und sollte so nicht sein. Und zwar stimmt das in gewisser Weise. Wenn Christus uns zum Glauben beruft und der Punkt, zu dem uns Jesus im Glauben auch führt, ist nicht der Ort der Angst. Doch finden wir uns immer wieder in Ängsten. Und vielleicht ist es auch so bei dir, dass du in gewisser Weise dein Herz oder die Türen deines Herzens zuschließt. Vielleicht versuchst du irgendwie der Welt dich zu enthalten, auf eine falsche Weise, weil du Angst hast. Und vielleicht gerade, wenn du daran denkst, was alles in der Welt passiert ist, wie viel Gläubige leiden müssen, dass unser Herr selbst sterben musste, wird dir ganz unwohl. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem Thomas auch sehr ähnlich ging, dass es den Jüngern sehr ähnlich ging. Es wird einem unwohl. Sie haben Angst. Doch Jesus ermahnt uns, dass wir Frieden haben sollen. Schaut auch, was Jesus sagt, bevor er gekreuzigt wird in Johannes 16, 33. Schlag das gern mit mir auf, das ist ein wichtiger Vers. All das, was er die Kapitel lehrt in diesem letzten Abend, lässt sich zusammenfassen, oder besser gesagt, der Grund dafür lässt sich zusammenfassen in diesem Vers. Er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in Frieden, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ja, also hier wird auch getrennt. Es ist nicht mehr Angst, sondern es gibt Bedrängnis, es gibt wirklich Not. Aber die Angst soll schwinden und wir sollen Mut haben. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Und im Gleichen, fast im Einklang, kommt Jesus wieder nach der Auferstehung und sagt das Gleiche den Jüngern. Friede euch. Ihr sollt Frieden haben. Ich habe die Welt überwunden. Ich denke, in diesen ersten Versen möchte ich euch darauf hinweisen, dass, und ich denke, das ist kein seltenes Problem, wenn wir in unserem Leben wirklich Ängste finden, dann gilt es, dass wir in unserer Beziehung uns zum Herrn wenden und wirklich darum ringen, dass wir diese Angst überwinden oder diese Ängste. Nicht aus uns selbst, sondern Jesus verweist uns, dass wir in ihm sind und dass wir in ihm den Frieden haben. Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen genannt, Zwilling, in manchen Übersetzungen steht bei euch vielleicht dieses Didymus, das ist einfach ein griechisches Wort für Zwilling, also man sagt, man vermutet, dass das diese Bedeutung haben müsste, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Wir wissen nicht, also man kann darüber Hypothesen aufstellen, aber wir wissen nicht, warum Thomas an diesem Abend nicht da war. Offensichtlich haben sich die Jünger versammelt und es war jetzt kein spontanes Treffen. Sie waren immer noch in der Trauerphase. Wir wissen auch, dass die Jünger das Zeugnis von Maria Magdala zum Beispiel gehört haben. Warum gerade dann Thomas fehlt, ist fraglich. Wir können vermuten, vielleicht war er so entmutigt. Also, das kennt ihr vielleicht auch, dass man dann die Gemeinschaft meidet, dass man eher so in so einem Kampf mit sich selbst, vielleicht mit dem Ankläger, beschäftigt ist. Dass er keinen Frieden hat und deswegen, dass er vielleicht deswegen nicht da war. Vielleicht war es aber auch einfach so, dass er andere Dinge zu tun hatte, familiäre Dinge oder ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wie auch immer, die Konsequenz seines Wegbleibens ist doch da. Weil er nicht da war, hat er Jesus verpasst. Hebräer 10, Vers 25 werden wir dazu aufgerufen, soweit wir das können, soweit wir das schaffen, diese gemeinsamen Treffen nicht zu meiden, die Gemeinde nicht zu säumen. Da heißt es, wir sollen einander ermahnen und ermutigen, solange bis unser Herr kommt. Wir sehen hier in den Versen, als sie Jesus sahen, wurden sie froh. Und jetzt sehen wir Vers 24, Thomas war aber nicht da. Er war noch nicht froh. Vers 25 heißt es dann noch viel, jetzt noch zugespitzt. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht seine Hände, das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Nicht nur, dass er nicht da war, nicht nur, dass er nicht froh ist. Wir sehen hier noch ein Problem. Eigentlich stellt uns die Bibel den Thomas immer, also nicht als Zweifler vor, sondern als Thomas den Zwilling. Oder? Doch die meisten von uns verbinden Thomas oder mit Thomas genau diese Stelle hier. Er ist in die Geschichte eingegangen als der Zweifler. Und das Zweifeln beschreibt Thomas hier ganz treffend. Stellt euch vor, da ist einer, oder nein, stellt euch vor, da sind diese 10 Jünger, mit denen ihr 3 Jahre unterwegs wart, eure Mitbegleiter, 10 Jünger Jesu, die alle das Gleiche bezeugen. Thomas, wir haben den Herrn gesehen, er ist auferstanden. Das war wirklich wahr, was die anderen Zeugen berichtet haben. Und das, was Jesus sagte, jetzt macht das alles einen Sinn. Doch Thomas kann nicht glauben. Wir müssen uns auch fragen, was wäre denn eigentlich die angemessene Reaktion von Thomas? Was wäre denn richtig? Wie würden wir uns vielleicht verhalten? Versuchen wir zu verstehen, was in Thomas hier vor sich geht. Es gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten, das zu deuten, aber ich denke, ich möchte zwei Dinge hier ausarbeiten. Zum einen, Thomas als eine Art skeptisch, als einen wirklich der Zweifel daran, dass Jesus auferstanden ist. Das kann nicht sein. Er konnte nicht seinen Mitjüngern glauben. Als einer, der vielleicht heute eine Art nach wissenschaftlichen nachvollziehbaren Experimenten fordern würde. Er will physisch Jesus sehen und antasten. Ihn wahrnehmen. Vielleicht war es ein Mensch, der, wir wissen nicht viel von ihm, es gibt einige Aussagen, wissen nicht, wie er berufen wurde, wissen nicht, woher sein Beiname kommt. Aber vielleicht war es ein Mensch, der wirklich auf diese Weise die Umwelt um sich beurteilte. Das, was ich anfassen kann, was ich sehen kann, war vielleicht sein Kompass, um zu bestimmen, was wahr ist, was nicht wahr ist. Das ist auch für viele Menschen heute noch so. Und ich denke, dass keiner von uns hier bezweifelt, dass Gott die Sinne uns einfach so gegeben hat. Er hat sie uns gegeben, dass wir uns anhand ihrer auch in gewisser Weise orientieren können in dieser physischen Welt. Sie dienen uns der Wahrnehmung. Sie ermöglichen uns auf eine vielfältige und vielfältige Weise eine Beziehung mit der Umwelt, mit der Schöpfung Gottes einzugehen. Wir können sie nutzen, wir können können über sie auch miteinander kommunizieren. Und diese Sinne ermöglichen uns auch in gewisser Weise, Gott in dieser oder Schöpfung wahrzunehmen. Also nicht Gott wahrzunehmen, aber dass es einen Schöpfer geben muss. Seine Wesenszüge, die er in seine Schöpfung reingelegt hat, können wir durch unsere Sinne wahrnehmen. Doch wenn Thomas wirklich so gedacht hat, müssen wir die Frage stellen, ist es nicht auch so, dass sich unsere Sinne schon häufig geirrt hatten? Dass wir erst lernen mussten, unsere Sinne anzuwenden? Nur weil wir etwas nicht hören, heißt nicht, dass kein Auto kommt. Müssen wir zum Beispiel jetzt aufs Neue lernen, weil Elektroautos so leise sind. Unsere Sinne haben noch nie das letzte Wort gehabt. Erst die Kombination, die Beurteilung vielleicht. Aber häufig haben sich unsere Sinne geirrt. Und Thomas seine Sinne sicherlich auch. Und die zweite Frage ist, ist es nicht so, dass das, was Gott versprochen hat, das Zeugnis über ihn auch höher zu bewerten ist als unsere eigene Wahrnehmung? Vielleicht, Und ich muss sagen, ja, Thomas, wenn du so denkst, dann solltest du unbedingt demütiger mit deinen Sinnen umgehen. Eine zweite Weise vielleicht, wie man das deuten könnte, was Thomas hier sagt. Das, was Thomas hier ausdrückt, ist eher als eine Art Suche nach Gewissheit zu deuten. Ja, er möchte glauben. Er sehnt sich danach. Doch er sucht auch eine Gewissheit. Ich kann euch noch nicht Ja sagen, solange ich nicht das etwas Besonderes erfahren habe. Ich will das auch erfahren, was ihr erfahren habt. Auch sehen. Eine überzeugende Erfahrung, um seinen Glauben zu festigen. Also, dann können wir praktisch diese Forderung nach dem Wundmalen so deuten, dass das ein starker Wunsch ist nach einer persönlichen und direkten Bestätigung der Auferstehung Jesu. Ja, Jesus, du sollst mir das selber sagen. Für ihn somit kann es nicht sein, dass Jesus so eine Art zwar also da war, jetzt aber physisch weg ist. Er denkt, es muss doch was erlebbar sein. Das Wunder, das Geschehen, es muss doch fühlbar sein, muss doch sichtbar sein. Vielleicht so eine Art, dass das, was passiert ist, Jesu Regentschaft, dass er sich offenbart und die Jüngerschaft zu ihm muss in dieser physischen Welt sein, muss da sein, muss greifbar sein, sichtbar sein. Und ich denke, dass auch diese Art von Sehnsucht viele Menschen heute umtreibt. Einen besonderen Gottesdienst erleben, ein Wunder sehen, einen Traum haben, eine besondere Gabe haben, vielleicht Jesus von Angesicht sehen durch eine Vision oder weiß ich nicht. Und man macht sich vielleicht was vor und sagt, wenn ich das nur hätte, dann wäre mein Glauben auf einem ganz anderen Level. Aber so muss ich, wie Thomas hier sagen, doch auch hier, selbst wenn wir das so deuten, ist diese Sehnsucht oder diese Art des Glaubens wirklich auf Gott und auf Jesus gerichtet? Ist sie nicht mehr auf die Sensation und das Erlebnis gerichtet? Ich möchte seine Wundmale sehen, anfassen, tasten. Was sagen wir, wenn wir sowas denken oder wenn wir sowas? Was bedeutet das, wenn wir sowas denken oder sagen? Was bedeutet es, wenn Thomas so etwas sagt? Vielleicht würden wir nicht so weit gehen wie Thomas an dieser Stelle und solch eine Forderung stellen. Doch ich bin überzeugt, dass jeder von euch früher oder später sich auch gewünscht hatte, eine Art ähnliches Erlebnis zu haben. Eine Art vielleicht Bestätigung zu bekommen. Doch Gott verspricht uns nicht auf diese Weise oder nicht in diesen Dingen, dass er Gemeinschaft mit uns haben hat. Und so müssen wir an den Thomas sagen, achte darauf, das, was Jesus hier gleich sagen möchte. Verse 26 und 27. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Ja, also eine ähnliche Begegnung wieder. Die Jünger befinden sich offensichtlich immer noch in Angst. Ich denke, diese Verknüpfung macht diese Stelle, an der ersten Stelle wird zwar gesagt ausdrücklich, dass sie Angst vor den Juden hatten, aber hier wird, und dass sie die Türen verschlossen, aber hier wird wieder erwähnt, dass sie die Türen verschließen, also die sie befanden sich immer noch in der Angst. Und Jesus sagt abermals, Friede euch. Weiter der Vers. Dann spricht er zu Thomas. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Gut, ich denke, ich muss hier nicht eingehen, was bedeutet, dass die Wunden, die in der Seite und auf den Händen waren, waren bei der Kreuzigung ja durch den Einstich des Soldaten und bei der Kreuzigung selbst geschehen und eben sind ein Beweis, zum einen, dass es der gleiche Mann ist, dass er wirklich auf diesem Kreuz war. Dass er wirklich gestorben war. Zum anderen wahrscheinlich, dass sie heil sind, diese Wunden. Also, dass wieder alles gut ist. Ja, also vielleicht ist das auch etwas, wie man das deuten könnte, dass er seinen Herrn verloren hat und sich Sorgen über diesen Herrn macht. Jesus sieht den Unglauben des Thomas. Also diese Stelle beschreibt uns das sehr, sehr kurz. Es kann sein, dass seine Jünger sagten, Herr, Thomas glaubte uns nicht. Er wollte dich sehen und tasten und fühlen. Und dass sich dann Jesus zu Thomas umwendet, kann auch sein, dass Jesus wirklich wusste, was, also weil Jesus wusste, was Thomas sagte, er sich direkt an ihn wandte, noch ehe etwas ausgesagt wurde. Jesus wendet sich also an Thomas, er sieht seinen Unglauben und er hilft auch. Er greift ein. Ich weiß nicht, auch wenn diese Stelle von einem wahren Glauben spricht, ich weiß nicht, ob euch das so euch auffällt, und das Sehen, also das Element des Sehens eigentlich aus dem Glauben für nicht so wichtig beschreibt. Interessant ist, dass Jesus trotzdem hier sich Thomas offenbart, trotzdem sich über ihn erbarmt und seine Forderung, die in gewisser Weise falsch war, eine Forderung, die in gewisser Weise falsch war, nicht einfach abschmettert. Und in gewisser Weise möchte ich euch das auch als einen Trost mitgeben, dass wenn ihr etwas habt, wo ihr merkt in eurem Herzen, dass ihr etwas von dem Herrn erwartet, selbst wenn es in gewisser, also solange wir, ich sag mal, wenn wir wirklich den Herrn nicht prüfen, ein ehrliches Anliegen haben, dann dürfen wir das vorbringen. Weil schaut, was hier er mit Thomas macht. Und das ist ein Trost für uns. Er zeigt sich ihm. Er lässt sich anfassen. Und sorgt dafür, dass dieser Thomas glaubt. Letztendlich aber macht es eigentlich keinen Unterschied, ob er sich ihm zeigt oder nicht. Es macht keinen Unterschied an der Wahrheit, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er auferstanden war, dass er sich schon den Jüngern gezeigt hat. Es macht Jesus auch nicht mehr lebendig. Und es macht ihn auch nicht mehr zum Herrn und Gott, als er ist. Und doch erbarmt er sich über Thomas. Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Manche Kommentatoren, ich denke, das ist recht so, beschreiben diese Stelle als einen absoluten Höhepunkt eigentlich des Evangeliums. Jesus wird endlich erkannt als der, also nicht nur erkannt, er wird auch bekannt als der, der er ist. Er ist der Herr und er ist Gott. Und auch ein Persönlichkeitsbezug ist hier. Er ist mein Herr und mein Gott. Wundervolle Stelle, mein Herr und mein Gott. Vers 29 heißt es, dann spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Soweit ich gesehen habe, ist es nicht ganz eindeutig, diese Stelle zu übersetzen. Also ob das als eine Art Feststellung, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Oder es ist eine Art Fragestellung. Also es unterscheidet tatsächlich nur ein Zeichen, zu verstehen ist. Klar ist aber, dass in diesem Vers Jesus den Glauben, der auf dem Sehen beruht, viel geringer bewertet als den, der auf das Zeugnis hört oder der jetzt seinen Mitbrüdern geglaubt hätte. Einem Glauben, der vielleicht dem Versprechen Jesus selbst vertraut, der ohne das Sehen einfach glaubt, dass Jesus der Herr ist. Wunderbar ist auch, wie Jesus sagt, selig oder Segen und Freude liegt darin, wenn du nicht siehst und doch glaubst. Und ich denke, das ist auch das, was in diesem Abschnitt der Evangelist, also das ist der Grund, warum der Evangelist diese Geschichte hier wählt, sie auch nicht unter die Geschichten zusammenfasst, die Jesus noch getan hatte, sondern er sie auswählt und beschreibt. Er möchte uns, ich sag mal, etwas über den Charakter des Glaubens lehren. Er möchte uns dazu führen, dass wir, jetzt wo wir das Evangelium gelesen haben, die Auferstehung, wo wir uns direkt selber fragen, was das für eine Konsequenz für unseren Glauben hat, die wir vielleicht jetzt noch nicht gesehen haben, aber nur den Bericht gelesen haben. Und er möchte nicht nur uns eine Art fragen, was wir damit machen, sondern er möchte uns dazu auffordern, dass wir, was wir gehört haben, glauben. Ich möchte mit euch 1. Petrus 1 aufschlagen und daraus einige Verse lesen. Ab Vers 3 bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereits jetzt steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als dies des vergänglichen Goldes, das durch das Feuer erprobt wird zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher Freude verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ich möchte euch hier auf drei Sachen aufmerksam machen an dieser Stelle. Also vielleicht erstmal mit dem letzten Vers, da hieß es ja, erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Ja. In dem Glauben, den wir überliefert bekommen haben, aber der auch eng damit zusammenhängt, was Petrus hier in den ersten Versen beschreibt, unsere Rettung, die er in seinem Sohn vollbracht hat, hat er ein Ziel. Und dieses Ziel sehen wir zum Beispiel im Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Interessant ist es, warum sagt Jesus, selig ist der, der nicht sieht und doch glaubt? Warum gilt dieses Prinzip? Und was ist der Glaube? Was ist die Essenz des Glaubens? Jesus offenbart sich dem Thomas und vielleicht könnte man das so ein bisschen runterspielen. Ja, jetzt ist es ja nicht schwer zu glauben. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du das? Vielleicht könnte man das so verstehen. Ich denke letztlich, dass Jesus sehr wohl bewusst ist, dass nur der glaubt, dass nicht der, der sieht, glaubt. Viele haben die Wunder gesehen, folgten Jesus und gingen dann doch weg. Ich denke, was Jesus hier sagen möchte, ist, es gibt ein Missverständnis, dem wir häufig unterliegen. Das, was wir sehen, das können wir glauben, denken wir. Wenn wir etwas sehen würden, dann könnten wir es glauben. Doch Gott gibt uns einen Glauben, der sich bewähren soll. Er will, dass, also wenn praktisch geglaubt wird, obwohl wir nicht gesehen haben, ist es kostbar für Gott. Und für Gott ist das so, aber sicherlich auch für den, der glaubt, dass es eine Seligkeit hervorbringt. Hier Vers 8 zum Beispiel, er beschreibt auch die Essenz des Glaubens. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und ihr freut euch über ihn. Ja, das, ich denke, beschreibt das im Glauben auch auf eine gewisse Weise sehr gut. Ich möchte noch eine Stelle in dem Zusammenhang erwähnen. Auch Johannes, der in seinem ersten Brief schreibt, er schreibt über den Glauben und sagt, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht euer Glaube? Ja. Müsste man eigentlich sagen, Moment mal, Jesus hat auch die Welt überwunden. Man müsste eigentlich sagen, Moment mal, wie könnten wir die Welt überwinden? Aber da wird deutlich, dass der Glaube etwas ist, was nicht nur eine Tatsachenbeschreibung ist, sondern etwas, was Gott gibt, was die Welt überwinden soll, was Seligkeit und ein Ziel folgt. Gott möchte sich verherrlichen durch den Glauben. Und so kommen wir zurück zu unserer Stelle, Johannes 20. Gibt es etwas, was dich wie Thomas zurückhält, zu erkennen, dass Jesus dein Gott ist, dass du für ihn lebst, dass du deinen Frieden in ihm alleine suchst? Ich denke, dann ist jetzt noch nicht Zeit zum Verzweifeln. Wir kämpfen alle mit Götzen in unserem Leben. Ich denke aber, es ist angebracht, dass wir wirklich nicht unserem natürlichen Sinn, der eben sehen möchte, der jetzt haben möchte, sondern dass wir Gott hier vertrauen. Dass wir diesen Glauben ergreifen, also besser gesagt, das, was Jesus sagt, ergreifen und uns danach ausstrecken. Ihm vertrauen, in ihm den Frieden suchen. Und ich denke, das ist das, was Jesus hier zu Thomas sagen möchte. Jetzt glaubst du, wo du mich gesehen hast, aber selig ist der, der nicht sieht und doch glaubt. Und letztendlich glaube ich auch, dass Thomas natürlich auch eben diesen Glauben hat, nur dass er es an dieser Stelle noch nicht versteht, was eigentlich wirklich der Glaube ist. Wozu Glauben da ist, dass Gott bestimmt hat, dass seine Gemeinde im Glauben zu retten. Dass der Glaube sich bewähren soll. Obwohl Nöte kommen, soll man im Glauben aushalten. Obwohl man nicht sieht, dass Gott eingreift, vertrauen wir auf Gott. Der wahre Glaube beruht weder auf Wundern, noch auf den Mahlzeichen, noch in dem, was wir sehen, sondern darin, dass wir auf Gott vertrauen, auf Jesus, auf seine Tat vertrauen. Und ich denke, das wird an dieser Stelle deutlich. Ja, also lass uns zusammenfassend, das heißt, diese Stelle, denke ich, als Trost nehmen. Auch wenn wir in unserem menschlichen Wesen häufig dazu neigen, eben nach etwas zu greifen, was wir sehen, was wir als Bestätigung. Gott schmettert uns nicht ab. Er erbarmt sich hier über Thomas. Und ich bin gewiss, dass er auch uns hilft. Doch gleichzeitig lernen wir, dass der Kern des Glaubens wo ganz anders ist. Es liegt daran, dass wir Jesus vertrauen sollen. Lass uns das auch tun. Thomas Glaube. So.